Ja, zuerst herzliche Grüße von meiner Familie.
Cari e cordiali saluti dalla mia famiglia.
Meine Frau und den sieben Kindern.
Mia moglie con sette figli nostri.
Viele Grüße aus meiner unserer Gemeinde.
Tanti saluti dalla nostra assemblea, dove apparteniamo.
Sono dankbar, dass sie auch für uns beten.
Sono molto grato che loro pregano per noi in questo momento.
Aber weil wir nur eine Stunde Zeit haben,
e siccome abbiamo soltanto un'ora di poter parlare stasera,
nicht mehr von mir erzählen,
non mi prolungo,
sondern wir haben ja ein sehr großes, umfangreiches Thema vor uns,
perché abbiamo una tematica larga e abbastanza ampia davanti a noi.
Das habe ich mir nicht ausgesucht, sondern das habt ihr gewünscht.
Non l'ho scelto io, ma l'hanno scelto i vostri anziani.
Und ich werde heute und auch morgen Abend, so Gott will, über das Thema sprechen, die Gefahr der Säkularisation oder der Verweltlichung der Gemeinde.
Il tema di stasera e di domani sera è la secolarizzazione o il diventare mondano in mezzo alla Chiesa.
Ich würde gerne einige Bibelstellen lesen mit euch.
E desidero leggere alcuni passi nella scrittura insieme a voi.
Wir werden auch noch verschiedene andere Bibelstellen werde ich kurz zitieren, die brauchen wir nicht alle nachschlagen.
Alcuni altri passi li menzionerò senza che li dovete aprire ogni volta.
Zunächst einmal aus dem bekannten Kapitel 2. Mose Kapitel 31 den letzten Vers und 32 den ersten.
In Esodo 31 l'ultimo versetto, il 18, e tutto il capitolo 32. Esodo 31, versetto 18, e dal 32, del 32, secondo capitolo. Solution lesen. E un bis.
Den letzten Vers und den ersten Vers von 32.
Ah, leggo solo il primo versetto del capitolo 32. Quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole della testimonianza, tavole di pietra scritte con il dito di Dio. Il popolo vide che Mosè tardava a scendere dal monte. Allora si radunò intorno ad Aaron e gli disse: «Facci un Dio che vada davanti a noi, poiché quel Mosè, l'uomo che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che fine abbia fatto».
Im Neuen Testament gibt es eine interessante Parallele.
E nel Nuovo Testamento c'è una cosa parallela molto interessante.
In Lukas Kapitel 12,
Luca Kapitel 12,
da lesen wir die Verse 34 bis 37.
I versetti 34 a 37, Luca 12, 34 a 37. Perché dov'è il tesoro? Lì sarà anche il... Dov'è il vostro tesoro, scusate, lì sarà anche il vostro cuore. I vostri fianchi siano cinti, le vostre lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze, per aprirgli appena giungerà e busserà. Beato quei servi che il padrone, arrivando, troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si rimboccherà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirgli.
Dann die Verse 45 und 46.
E ancora i versetti 45 e 46, qui in Luca 12. Ma se quel servo dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i servi e le serve, a mangiare, bere, a ubriacarsi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se lo aspetta e nell'ora che non sa, e lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte degli infedeli.
Und ich denke, wir wissen alle, dass das Alte Testament, das Bilderbuch des Neuen Testaments ist.
Tutti sappiamo che l'Antico Testamento è l'illustrazione del Nuovo Testamento.
Die Wahrheiten des Neuen Testamentes werden im Alten Testament sehr farbig und auch oft sehr interessant illustriert.
Le verità del Nuovo Testamento si trovano dipinte, prefigurate in maniera molto interessante, con tanti colori e con sfumature interessanti nell'Antico Testamento.
Und diese Geschichten sind geschrieben, wie wir im Neuen Testament lesen, um uns zu ermutigen, aber auch uns zu warnen.
E il Nuovo Testamento dice che l'Antico Testamento è stato scritto per incoraggiarci, ma anche per avvertirci.
So schreibt auch Paulus in 1. Korinther 10, genau von dem Kapitel, was wir am Anfang gelesen haben, 2. Mose 32.
E anche l'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Corinti scrive proprio di questo capitolo 32 che abbiamo letto poc'anzi nell'Esodo.
Und das sind alles Vorbilder.
E tutti questi passi nell'Antico Testamento sono immagini.
Und Paulus schreibt davon, dass sie geschrieben wurden zu unserer Ermahnung.
E Paolo dice sono stati scritti quelli dell'Antico Testamento per avvertire noi.
Und ich möchte heute Abend über drei oder das Thema in drei Teile teilen.
E voglio suddividere il mio discorso di questa sera in tre parti, in tre sezioni.
Der erste Teil ist ein bisschen ausführlich, ein bisschen länger.
La prima parte un po' più lunga.
Der zweite Teil ist kurz.
La seconda è abbastanza breve.
Der dritte Teil wieder etwas länger.
E la terza di nuovo un pochino più
lunga. Und ich hoffe,
lunga.
Dass wir nicht fertig werden.
E spero di finire puntuale.
Der erste Punkt ist.
Il primo punto.
Dass Emotionen und seelisch-sinnliche Frömmigkeit und Begeisterung nicht lange halten.
Che le emozioni e l'entusiasmo nei nostri sentimenti non durano a lungo.
Und diese Gefühle kann man nicht konservieren.
E questi sentimenti di entusiasmo per il Signore non si possono conservare.
Sie halten nicht lange an.
Non si tengono a lungo.
Sie haben nur ein kurzes Verfallsdatum.
E hanno una data di scadenza molto vicina.
Das ist der erste Punkt.
Questo è il mio primo punto.
Der zweite Punkt.
Il secondo.
Die ganz bewusste Erwartung der Wiederkunft unseres Herrn Jesus.
La profonda e consapevole attesa del ritorno di Gesù.
Bestimmt wesentlich unser persönliches Verhalten.
Determina essenzialmente il nostro comportarsi il nostro stile di vita e la nostra meta di vita.
Und auch unserem gemeinsamen Gottesdienst.
E anche le nostre riunioni.
Und das finden wir im Alten Testament als Vorbild.
E lo troviamo illustrato in questa nostra storia nell'Antico Testamento.
Ich habe mich sehr gefreut, was hier steht.
Mi piace molto quello che avete scritto qui davanti.
Der Herr kommt zurück.
Gesù ritorna.
Und darum geht es auch heute Abend.
E di questo parlerò in questa seconda parte.
Und im dritten Teil möchte ich gerne einen Überblick geben über die Kirchengeschichte.
E nella terza sezione voglio dare una visuale panoramica sulla storia della Chiesa.
Wie man über die Wiederkunft Jesu gedacht hat,
come
oder auch nicht.
Pensavano o non pensavano sul ritorno di Gesù in diversi periodi della storia della Chiesa.
Und wie dieses Thema gerade für die Entstehung der Brüderbewegungen sehr wichtig war.
E come questo fatto che Gesù ritorna fu un fattore essenziale nel risorgere o nel nascere le Chiese dei Fratelli.
Und morgen Abend möchte ich dann ausführlich sprechen über den Tanz ums goldene Kalb.
E domani sera voglio parlare sul ballo intorno al vitello d'oro.
Also, zuerst mal die Vorgeschichte.
Allora, la preistoria o la...
Das braucht ihr jetzt nicht aufschlagen.
Non c'è bisogno che aprite.
In 2. Mose 24.
In Esodo 24.
Da finden wir... Da beginnt die Vorgeschichte von dem Kapitel, was wir durchnehmen möchten.
Lì inizia a prepararsi quello che stasera vediamo insieme.
Wo Mose in die Gegenwart Gottes gerufen wird.
Dove Mosè viene chiamato a presentarsi alla presenza di Dio.
Und Gott ihm ganz wichtige Dinge für das Volk Gottes mitteilt.
E Dio gli presenta le cose importanti per il suo popolo.
In 2. Mose 12 haben wir den ersten Gottesdienst des Volkes Israel.
Nell'Esodo 12 abbiamo il primo culto del popolo di Israele.
Wir kennen das Kapitel gut.
Conosciamo bene il capitolo dove viene immolato la Pasqua.
Und wie das Lamm geschlachtet wurde.
Come l'agnello fu ucciso.
Und wie das Volk Israel unter dem Schutz des Blutes des Lammes vor Gott bestehen konnte.
E come il popolo di Israele poteva sussistere sotto la protezione del sangue dell'agnello.
Und wir kennen alle die Bedingungen damals.
E conosciamo tutte le condizioni di allora.
Gott hatte gesagt, eure Lenden seien umgürtet.
I vostri fianchi devono essere cinti.
Schuhe an euren Füßen.
Le scarpe messe.
Stab in der Hand.
Bastone in mano.
Kein gesäuertes Brot.
Il pane non lievitato, per favore.
Und sie sollten dran denken, dass ein Lamm für sie gestorben ist.
E nella mente un agnello muore per noi.
Und sie sollten es essen.
E dovevano mangiarne.
Am Feuer gebraten.
Arrostito al fuoco.
Und das taten sie. Sie waren also gegürtet.
E facendo così, mangiandolo con i fianchi cinti.
Das heißt, sie waren dienst- und einsatzbereit.
Dunque erano pronti ad una partenza mentre mangiavano.
Sie hatten Schuhe an.
Le scarpe già messe.
Das bedeutet, sie waren bereit zu gehen, aufzubrechen.
Dunque erano pronti a uscire subito.
Und wovon spricht der Stab in der Hand?
E di che cosa ci parla il bastone in mano?
Was meint ihr?
Cosa pensate voi? Das Gebet.
Der Stab, ja, vielleicht.
Un bastone.
Aber an sich Wanderschaft, Fremdlingschaft.
C'è parecchia strada da fare. Ci abbiamo strada davanti.
Sie sollten sich bereit machen, einen langen Weg zu gehen.
Cioè, dovevano essere pronti ad un cammino abbastanza lungo.
Und dann gingen sie los.
E sono partiti.
Und sie kommen dann am Berg Sinai an im 3. Monat.
E il terzo mese arrivano alla montagna del Sinai.
Und dann ruft Gott den Mose in seine Gegenwart.
E Dio chiama Mosè di salire alla sua presenza.
Und Mose bekommt eine wunderbare Verheißung für das Volk.
E Mosè riceve una meravigliosa promessa per tutto il popolo.
Und Gott hat ihm mitgeteilt, wie er das Volk getragen hat, wie auf Adlersflügeln.
E Dio dice, ho portato questo popolo come su ali d'aquila.
Und wie Gott sich wünscht, dass das Volk Israel ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein möchte.
Come Dio si augura che questo popolo diventi una nazione di sacerdoti, una santa nazione.
Und wie Gott sie segnen möchte.
E come Dio desidera benedirli.
Und dann antwortet das Volk.
E poi il popolo risponde.
Nachdem Gott also einige Anweisungen für das Volk gegeben hat,
dopo che Dio aveva dato diverse istruzioni per il popolo,
alles was Gott sagt, wollen wir tun.
E il popolo dice, tutto quello che Dio ha detto, noi lo faremo.
Nun, Mose gibt Gott die Antwort des Volkes.
E Dio Mosè porta questa risposta del popolo davanti a Dio.
Ich fasse das kurz zusammen.
Sto riassumendo.
Und dann gibt Gott den Befehl, dass sie sich heiligen sollen.
E Dio dà l'ordine di santificarsi.
Dass sie ihre Kleider waschen sollen.
Lavare i vestiti.
Und ich denke, die symbolische Bedeutung ist uns allen klar.
E il significato simbolico è facile a capire.
Und wir lesen, dass sie tatsächlich ihre Kleider gewaschen haben.
E leggiamo che hanno veramente lavato i loro vestiti.
Nun, die Kleider reden ja im Alten Neuen Testament von unserem Auftreten in der Öffentlichkeit.
I vestiti, sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento, parlino del come ci presentiamo al pubblico.
Und das war damals zu der Zeit nicht so einfach wie heute.
E allora non era così facile lavarsi i vestiti.
Man hatte nicht einen Kleiderschrank voller verschiedener Kleidungsstücke.
Non ogni famiglia aveva un armadio pieno di diversi vestiti da poter scegliere.
Also wenn man sich dann die Kleider gewaschen hat, das war wie ein Neuanfang.
Dunque lavarsi i vestiti allora era come un nuovo inizio.
Und dann lesen wir, wie an dem 3. Tag Gott sich offenbart.
E leggiamo come nel terzo giorno Dio si presenta,
begleitet von Donner,
accompagnato da tuoni,
Blitze,
lampi,
Posaunenschall.
Suonate di trombe.
Der Berg Sinai bebte.
La montagna del Sinai trema.
Und Gott steigt im Feuer herab.
E Dio scende in mezzo a un fuoco.
Und das Volk unten im Tal zittert vor Gottes Furcht.
E il popolo giù a valle trema per timore di Dio.
Und sie haben ganz tiefe Eindrücke von der Heiligkeit Gottes.
E ricevono delle impronte, delle impressioni profondissime della santità di Dio.
Ja, und dann geht wieder Mose auf den Berg.
E Mosè sale di nuovo sulla montagna.
Und dann gibt Gott eben von Kapitel 20 bis Kapitel 23 einmal die 10 Gebote.
E Dio dà dal capitolo 20 al 23 i 10 comandamenti.
Und auch Anweisungen für das soziale Verhalten untereinander.
E istruzioni per la vita sociale nel popolo.
Aber auch für den Gottesdienst.
Ma anche per il culto.
Und so ist also Mose dort in der Gegenwart Gottes.
E là Mosè è alla presenza di Dio.
In Kapitel 24.
Nel capitolo 24.
Kommt Mose wieder herunter vom Berg.
Mosè scende di nuovo.
Und erzählt alles das, was Gott ihm gezeigt hat, dem Volk.
E racconta al popolo tutto quello che Dio gli ha mostrato.
Und das Volk reagiert.
E il popolo reagisce.
Alle Worte, die der Herr gesprochen hat, wollen wir tun.
Tutte le parole che Dio ha dette, li faremo.
Also unter dem Eindruck der Heiligkeit Gottes.
Dunque sotto questa impressione della santità di Dio.
Erschrocken von der machtvollen Herrlichkeit.
Intimorato della grandezza dell'impressione della presenza di Dio.
Legen sie ein Versprechen ab.
Promettono.
Und dann finden wir eine ganz interessante Begebenheit.
E poi troviamo un avvenimento molto interessante.
Mose bekommt den Auftrag unter dem Berg einen Altar zu bauen.
Mosè riceve l'incarico di costruire un altare al piede del monte.
Mit 12 Steinen.
Con 12 pietre.
Und dort schlachtet er Schlachtopfer.
Lui là uccide sacrifici.
Und die Hälfte von dem Blut wird auf den Altar gesprengt.
E metà del sangue viene spruzzato sull'altare.
Und dann liest Mose aus dem, was er geschrieben hat, von den Aussprüchen Gottes dem Volk vor.
E da quello che Mosè ha scritto delle parole di Dio, Mosè legge queste parole davanti al popolo.
Und zum dritten Mal im Chor ruft das Volk: Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun.
E per la terza volta il popolo dice: Tutto quello che hai letto, che Dio ha detto, lo faremo.
Und ich hoffe, wir können das so ein bisschen nachempfinden.
E io spero che possiate un pochino sentire anche voi questa atmosfera di promettere per tre volte.
Und
ubbidiremo.
Unter welchem Eindruck das Volk damals stand per das Versprechen gegeben.
Che il popolo era impressionato da tutte quelle cose che sono avvenute intorno a lui.
Dann soll Mose die andere Hälfte des Blutes auf das Volk sprengen.
E Mosè deve prendere l'altra metà del sangue e spruzzarlo sul popolo.
Und da sehen wir, wie also jetzt das Volk Gottes unter dem Schutz des Blutes bestehen kann.
E vediamo come questo popolo può sussistere sotto la protezione di quel sangue.
Und dann können Mose, Aaron, seine Söhne und 70 Älteste in die Gegenwart Gottes treten.
E poi Mosè, Aaron, i suoi figli e 70 anziani possono avvicinarsi alla presenza di Dio.
Unter dem Schutz des Blutes.
Sotto la protezione di quel sangue.
Und dann lesen wir, und sie sahen den Gott Israels mit ihren Augen.
E là dice, e videro il Dio di Israele con i loro occhi.
Und wir nehmen an, dass der Jesus im Alten Testament war, den sie gesehen haben.
E crediamo, supponiamo che era Gesù come appariva nell'Antico Testamento, quello che vedevano.
Gott selbst kann man nicht sehen.
Perché Dio stesso non si può vedere.
Und die Bibel schildert, und unter ihnen war es wie ein Werk von Saphirplatten, eine wunderbare Herrlichkeit.
E sotto i suoi piedi vi era come un pavimento lavorato in trasparente zaffiro.
Vielleicht kannst du mal lesen, Kapitel 24, Vers 9 bis 11.
Ja, ich habe gerade schon einen Teil gelesen. Leggo dal capitolo 24, dal versetto 9. Poi Mosè e Aaron, Nadab e Abiù, e 70 degli anziani di Israele salirono e videro il Dio di Israele. Sotto i suoi piedi vi era come un pavimento lavorato in trasparente zaffiro e simile per limpidezza al cielo stesso. Ma egli non stese la sua mano contro quegli eletti dei figli di Israele, anzi, essi videro Dio e mangiarono e bevvero.
Und die letzten Worte, die wir gerade gelesen haben, die ergreifen mein Herz.
E le ultime parole che leggiamo qui mi commuovono.
Sie schauten Gott,
vedono Dio,
und konnten in seiner Gegenwart essen und trinken.
E nella presenza di Dio mangiano e bevono.
Und ich hoffe sehr, dass das auch unsere persönliche Erfahrung ist von jedem, der hier sitzt heute Abend.
E io spero che per ognuno di voi che sta seduto adesso stasera qui sia la stessa esperienza.
Dass wir einen Tag in unserem Leben hatten, wo wir uns auch unter den Schutz des Blutes gestellt haben.
Che nella tua vita ci sia stato anche un giorno dove ti sei rifugiato sotto la protezione del sangue di Gesù.
Aber dass wir dann auch solche Erfahrungen machen wie damals das Volk.
Ma e che poi possiamo fare anche quelle esperienze come allora lo fece il popolo.
Und besonders eben Mose, Aaron und die Ältesten.
Specialmente Mosè, Aaron e gli anziani.
Dass sie einen überwältigenden Eindruck bekommen von der Herrlichkeit Gottes.
Che possano fare un'esperienza sconvolgente della presenza di Dio.
Und ich hoffe, dass jeder von uns so ein wenig davon auch zeugnishaft erzählen kann.
E io spero che per ognuno di voi che possiate ancora oggi raccontare di quell'esperienza fatta da te con Dio.
Dass wir das erlebt haben in etwa, was damals diese Männer gesehen und erlebt haben.
Una cosa simile a quello che quegli uomini a quei tempi hanno attraversato.
Hast du in deinem Leben auch einen Augenblick gehabt oder Augenblicke, wo du von der Herrlichkeit Gottes so geprägt und so erfüllt wurdest wie damals hier diese Männer?
Hai avuto nella tua vita un momento dove sei stato così sconvolto della santità di Dio?
Ich denke gerne an die Zeit zurück.
Io mi ricordo molto volentieri.
Als ich zum Glauben kam.
Quando mi sono convertito.
Ich komme wie die meisten von euch wahrscheinlich auch aus einer sehr christlichen Familie.
Discendo da una famiglia forse simile a voi, molto cristiana.
Aufgewachsen in einer sehr traditionellen Brüderversammlung.
Cresciuto, elevato in una chiesa dei fratelli molto tradizionale.
Aber als junger Mensch war mir das Gemeindeleben sehr langweilig.
Ma da giovane uomo la vita della chiesa mi annoiava.
Ich hatte nie das Interesse, mich zu bekehren.
Non avevo mai l'interesse di convertirmi.
Wenn ich die Christen, die Geschwister in der Versammlung sah mit ihren traurigen Gesichtern.
Quando vedevo i fratelli, le sorelle nella adunanza con i visi così tristi.
Ich wollte nie so werden, wie sie waren.
Non volevo diventare come loro.
Das war mir viel zu langweilig.
Troppo noia.
Und wir waren alle sehr streng erzogen.
E l'educazione da parte dei genitori di tutti noi era molto severa.
Alles was mir Spaß machte, durfte ich nicht tun.
Tutto quello che mi piaceva era proibito.
Radio war verboten.
Non era permesso sentire la radio.
Fernsehen war Vorhof zur Hölle.
La televisione era l'anticamera dell'inferno.
Damals wurden die ausgeschlossen, die ein Fernsehen hatten.
Chi aveva la televisione a casa veniva escluso dalla chiesa fuori comunione.
Also alles, was mir Spaß machte, durfte man nicht.
Dunque tutto quello che mi divertiva era proibito.
Und das wenige, was ich durfte, machte mir keinen Spaß.
Quel poco che era permesso non mi piaceva.
Und ich konnte nie verstehen, wie kann man Freude haben an diesem Buch?
E non potevo mai capire come si fa ad avere gioia nella Bibbia.
Nun ab und zu bekamen meine Eltern Besuch.
Ogni tanto c'erano ospiti a casa dei miei genitori.
Mein Vater war ältester in der Gemeinde.
Mio padre era uno degli anziani.
Und dann kamen so aus den Nachbarversammlungen alte Brüder
e
mit ihren Frauen.
Dalle chiese vicine venivano fratelli attempati con le loro mogli a visitare noi.
Und dann saßen sie zusammen im Wohnzimmer.
E stavano seduti insieme nel salotto.
Alle hatten die Bibel vor sich.
Tutti con la Bibbia aperta.
Alle ein Glas Wein.
Tutti un bicchiere di vino.
Aber auch eine Zigarre im Mund.
Ma anche un sigaro in bocca.
Und das Wohnzimmer war ja wie voll Nebel.
Il salotto era tutto pieno di fumo.
Und meine Mutter hatte immer Probleme, die Gardinen weiß zu halten.
E mia mamma aveva sempre quel fastidio di tenere le tendine bianche.
Und dann habe ich als Junge ab und zu mal da reingeguckt und sah dann diese alten Brüder da mit der Bibel in der Hand.
E da ragazzo ogni tanto lanciavo uno sguardo in mezzo a questo salotto.
Und dann liefen mir noch tatsächlich die Tränen die Wangen runter.
E cosa vedevo? Che le lacrime ci scendevano da sulle guance.
Und ich dachte, liegt das daran, dass hier so viel Rauch ist im Raum?
Forse per il troppo fumo qua dentro.
Kommt das von den Zigarren?
Forse i sigari che li fanno scendere le lacrime dagli occhi.
Nein. No. Sie freuten sich so über Gottes Wort.
Si rallegravano così tanto della parola di Dio.
Und ich konnte das überhaupt nicht verstehen.
E io non capivo niente.
So ein langweiliges Buch.
Un libro così noioso.
Und dann habe ich gesagt, jetzt wirst du mal die Bibel studieren.
E poi mi sono detto, adesso devo studiarla io, la Bibbia.
Dann habe ich auch ein Glas Wein genommen.
E anch'io mi sono preso un bicchiere di vino.
Auch eine Zigarre.
Mi sono messo anch'io un sigaro.
Und dann habe ich mir Kommentare geholt.
Comprato dei commentari.
Und dachte, das spannendste Buch muss wohl die Offenbarung sein.
E mi dicevo, forse il libro più eccitante sarà l'Apocalisse.
Das muss doch Spaß machen.
Questo forse mi divertirò.
Und wisst ihr, wie lange ich dann die Bibel studiert habe?
E sapete quanto ha durato il mio studio?
Keine 10 Minuten.
Manco 10 Minuti.
Ich verstand überhaupt nichts.
Non capivo niente.
Ich dachte, ich bin da wohl nicht für geboren.
E forse non sono nato a capire la Bibbia.
Wie kann man Interesse haben an diesem Buch? Ich verstehe nichts.
Io non capisco come si può avere interesse in questo libro. Non comprendo niente.
Nun, das ist eine lange Geschichte, wie ich dann zum Glauben kam, das würde die Zeit hier...
Comunque, è una storia lunga, come mi sono convertito, andrebbe oltre il tempo che abbiamo.
Aber auf jeden Fall hat Gott in mein Leben eingegriffen.
Ma comunque Dio è intervenuto nella mia vita.
Ich wollte mich nie bekehren.
Non volevo mai convertirmi.
Aber Gott hat mich bekehrt.
Ma Dio mi ha convertito.
Und alles das, was ich von klein auf gehört hatte,
e tutto quello che avevo sentito da piccolo,
was ich in der Sonntagsschule gelernt hatte,
nella scuola domenicale,
was irgendwie in meinem Kopf war,
che è entrato comunque nella mia testa.
Das rutschte plötzlich in mein Herz.
Tutto scese nel mio cuore.
Und dann geschah dasselbe wie bei den alten Brüdern.
E anch'io, come quei vecchi fratelli, mi è successo lo stesso.
Wenn ich die Bibel studierte,
quando studiavo la Bibbia,
dann liefen mir die Tränen, die Wangen runter.
Le lacrime mi scendevano sulle guance.
Und die Freude am Herrn,
e la gioia del Signore,
die hat mich so erfüllt,
mi riempì.
Dass ich manchmal das nachts nicht einschlafen konnte.
Che a volte non riuscivo a dormire la notte.
Jetzt frage ich dich, kennst du solche Momente in deinem Leben?
Tu conosci tali momenti nella tua vita?
Wo du unter diesem Eindruck der Herrlichkeit Gottes gestanden hast.
Dove eri sotto l'impressione della grandezza di Dio.
Nun, ich denke zurück.
Io penso indietro.
Und wenn ich mich frage, wann habe ich heute solche Erlebnisse?
E se mi domando a me stesso, ma oggi giorno c'è stata questa esperienza?
Da muss ich mich oft schämen.
Spesso mi devo vergognare.
Und ich sehne mich zurück an diese Zeit der ersten Liebe.
E bramo a quei primi momenti del primo amore.
Damals mit 15, 16 Jahren, als ich mich bekehrte.
A quei tempi che avevo 15, 16 anni.
Gut, das war noch ein bisschen in der Pubertätszeit.
Ero ancora un pochino nella pubertà.
Dann habe ich gedacht, ich muss doch dem Herrn Jesus einen Liebesbrief schreiben.
Pensavo, ma devo scrivere una lettera d'amore a Gesù.
Dann habe ich hingeschrieben, meinem Herrn Jesus.
E ho scritto sul foglio, al mio Signor Gesù.
Ich habe den Brief heute noch zu Hause liegen.
Ancora tengo la lettera conservata a casa.
Und dann habe ich ihm mein Leben übergeben. Ich möchte für dich leben, Herr. Ich möchte
voglio
dich lieben,
vivere
dich
per te, ti voglio amare, ti voglio servire.
Und dann habe ich damals gemeint, das muss man ganz feierlich dann auch unterschreiben.
Credevo che devo mettere in modo molto festoso la mia firma.
Und dann habe ich mir eine Nähnadel geholt.
E mi sono preso un ago.
Und habe mir in den Daumen gestochen.
E mi sono punto nel pollice.
Und dann auf meine Unterschrift dann Blut.
E ho messo anche del mio sangue su questa mia firma.
Ich dachte, das wäre so ein würdiger Abschluss.
Credevo che questo forse fosse una completazione degna in questa mia lettera a Gesù.
Der Jesus ist für mich gestorben.
Lui è morto per me.
Und ich möchte für ihn leben und das soll mein Blut bezeugen.
Voglio vivere per lui con la testimonianza del mio sangue.
Nun, das ist meine Vergangenheit.
Questo è il mio passato.
Aber ich hoffe sehr, dass alle, die hier heute Abend sitzen, ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
Spero tanto che ognuno di voi che siete qui stasera presenti abbia fatto un'esperienza simile con Gesù.
Dass man nur etwas im Kopf verstanden hat.
Che non soltanto hai capito delle nozioni nella testa.
Sondern dass unsere Herzen wirklich vom Herrn erfüllt
sind. Ma che i nostri cuori siano stati trascinati dal Signore.
Dass man auch Gott schauen kann.
Che quasi quasi vediamo il Signore.
Und in seiner Gemeinschaft essen und trinken.
E nella sua comunione possiamo mangiare e bere.
Ist ein wunderschönes Bild, was uns hier das Alte Testament zeigt.
Un quadro bellissimo quello che vediamo qui.
Ja, aber dann kam ein neuer Befehl.
Ma poi è venuto un comando nuovo.
Mose und Josua sollten wieder auf den Berg.
Mosè e Josué dovevano di nuovo salire la montagna.
Reinhard hat mir heute gesagt, dass Mose 7 Mal rauf und runter gegangen ist.
Reinhard oggi mi ha raccontato che Mosè in tutto è andato 7 volte su questa montagna.
Und das war kein leichter Weg.
E non era un sentiero facile.
Und dort bekamen dann Mose und Josua die Gesetzestafeln.
E Mosè e Giosuè ricevettero le tavole della legge.
Einmal die Gebote und dann die Gebote für den Gottesdienst.
E poi delle istruzioni per i culti.
Und Gott zeigte diesen beiden Mose und Josua ein Muster der Stiftshütte.
E a questi due Dio fece vedere l'esempio per costruire il tabernacolo.
Also ein Prototyp.
Cioè il prototipo visto nel cielo.
Und gab genau Anweisungen, wie die Stiftshütte oder der Tempel gebaut werden sollte.
E dava delle indicazioni precise, lunghezza, larghezza, tutto come il tabernacolo, il tempio nel futuro doveva essere costruito.
Also genaue Anweisungen für die Altäre.
Per gli altari.
Den siebenarmigen Leuchter.
Per il candelabro.
Die Kleidung von Aaron.
Per i vestiti di Aaron.
Dann den Opferdienst und so weiter und so
il
weiter.
Il servizio del sacrificio, eccetera.
Bevor Mose und Josua auf den Berg gingen.
E prima che Mosè e Giosuè salivano la montagna.
Ruft er dem Volk zu.
Dio chiama il popolo.
Wartet hier auf uns im Tal.
Aspettateci qui nella valle.
Bis wir zu euch zurückkehren.
Finché torneremo.
Nun, das Volk hatte auch die Herrlichkeit Gottes gespürt.
Anche il popolo aveva sperimentato la gloria di Dio.
Aber jetzt blieben Mose und Josua 40 Tage dort oben auf dem Berg.
Ma per 40 giorni Mosè e Giosuè non ci sono perché sono sulla montagna.
Das Volk unten im Tal.
E il popolo giù a valle.
Zunächst tief beeindruckt.
Ancora profondamente impressionato.
Von der Heiligkeit und auch von der Gnade Gottes.
Santità e della grazia di Dio.
Und sie warteten zunächst natürlich auf die Rückkehr von Mose.
E aspettano che Mosè e Giosuè tornano.
Aber sie verzogen.
Ma quelli tardavano.
Und da haben wir den Vers gelesen in Kapitel 32.
E questo è il versetto che abbiamo letto, Esodo 32.
Als das Volk sah, dass Mose verzog von Berg zurückgekommen, herabzukommen.
Primo versetto del 32. Il popolo vide che Mosè tardava a scendere dal monte.
Versammeln sich und rufen zu Aaron.
Allora si radunò intorno ad Aronne.
Aufmach uns einen Gott, der von uns herzieht.
Facci un Dio che va davanti a noi.
Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus Ägitten geführt hat, wir wissen nicht, was mit ihm ist.
Perché quel Mosè, l'uomo che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che fine abbia fatto.
Und da sehen wir, wie die Eindrücke und wie die Emotionen nicht lange gehalten haben.
E qua vediamo come le emozioni e le impressioni della gloria di Dio non hanno durato a lungo.
Und so ist es oft auch mit unseren Emotionen.
E così è spesso anche con le nostre emozioni.
Wir können uns nicht darauf ausruhen, dass wir irgendwann einmal ein schönes Erlebnis mit dem Herrn hatten.
Non possiamo cullarci che una volta abbiamo avuto una bella esperienza con il Signore.
Sondern die Beziehung zum Herrn, die muss täglich warm gehalten werden.
Perché la relazione con il Signor Gesù deve essere riscaldata nuovamente ogni giorno.
Und deswegen ist es wichtig, dass wir immer wieder dran denken und ihr vor Augen habt, dass der Herr zurückkommt.
E per questo è importante che ci riflettiamo sempre che, come sta scritto qui, che Gesù sta per tornare.
Und wenn das wirklich in unserem Herzen ist und vor unseren Augen ist,
e se questo è veramente davanti ai nostri cuori, davanti ai nostri occhi, che lui torna,
dann wird das unser Leben prägen.
La nostra vita sarà diversa.
Und deswegen kommen wir jetzt auch zum zweiten Teil.
E adesso arriva la seconda parte.
Wir finden, dass Mose hier in dieser Geschichte natürlich ein sehr, sehr schönes Vorbild auf unseren Führer, unseren Herrn Jesus ist.
Troviamo Mosè, che è un esempio bellissimo del nostro conduttore.
Auch der Jesus ist im Moment abwesend in der Herrlichkeit.
Anche Gesù in questo momento non è seduto qui.
È assente,
è lassù.
Und in Römer 8, Vers 33 lesen wir, dass er jetzt für uns betet.
E in Romani 8:33 dice che lassù sta pregando per noi.
Und so wie Mose auf dem Berg Gottes Anweisungen zum Bau des Tempels bekam.
E come Mosè ha ricevuto delle istruzioni per come costruire il tabernacolo.
Lesen wir in Johannes 14.
Leggiamo in Giovanni 14.
Dass der Jesus den Jüngern sagt, dass er zum Vater geht, um Wohnungen für uns zuzubereiten.
Gesù ha detto in Giovanni 14: Io vado dal Padre per preparare delle abitazioni per voi.
Und er hat uns genaue Anweisungen gegeben, auch für den Bau des Hauses Gottes.
E lui ci ha dato anche delle istruzioni belle chiare per la costruzione della sua casa.
Besonders in den Paulusbriefen.
Specialmente nelle lettere dell'Apostolo Paolo.
Und er hat auch gesagt, ich komme wieder.
E ha detto pure, tornerò.
Um euch zu mir zu nehmen.
Per prendervi con me.
Damit wo ich bin, auch ihr seid.
Affinché dove sarò io siate anche voi.
Mit anderen Worten, er sehnt sich nach uns.
Dunque, Gesù desidera averci.
Auf seine Gemeinde, seine Braut.
Desidera la sua sposa.
Und er wünscht, dass auch unsere Lenden umgürtet sind.
E desidera anche che i nostri lombi siano cinti.
Dass unsere Lampen brennen.
Che anche le nostre lampade siano accese.
Und dass wir Knechten gleichen, die auf ihren Herrn warten.
E che siamo dei servi che attendono il loro Signore. Luca 12.
Und ähnlich wie damals ruft der Herr auch uns zu, wartet auf mich.
E come allora, anche oggi il Signore chiama e ci dice, aspettatemi, attendetemi.
Die ersten Christen in der Apostelgeschichte, die haben das verwirklicht.
E i primi credenti negli Atti degli Apostoli hanno veramente realizzato questa attesa viva.
Sie lebten in der nahen Erwartung der Wiederkunft des Herrn.
Vivevano nel vicinissimo ritorno di Gesù.
Als ich vor einigen Jahren hier bei euch war,
quanto anni fa ero già qui da voi,
habe ich über Barnabas gesprochen.
Ho parlato di Barnaba.
Ihr habt mich da heute Mittag dran erinnert, ich wusste das gar nicht mehr.
Me ne ero dimenticato, ma voi mi avete ricordato di questo fatto.
Er hat genau das gelebt.
Lui proprio era uno che viveva proprio questa attesa che Gesù fra poco ritorna.
Er war ein Mann, dessen Lenden umgürtet waren.
Era un uomo che aveva i lombi cinti.
Stab in der Hand.
Bastone in mano.
Er war ein Pilger, ein Wanderer.
Era un pellegrino, uno che cammina.
Materielle Dinge waren für ihn nicht wichtig.
Le cose materiali non avevano tutta quella importanza per lui.
Damals haben die Christen alles miteinander geteilt.
I credenti condividevano tutti i loro beni fra di loro.
Oder verschenkt.
O regalato.
Sie wussten, der Herr kommt bald.
Perché sapevano Gesù fra poco è qui di nuovo.
Sie riefen Maranatha, der Herr kommt.
E si dicevano Maranatha, il Signore torna.
Und die Reaktion oder was das Ergebnis war, dass eine große geistliche Kraft unter ihnen war.
E risultato, Atti 10, c'era una grande forza spirituale in mezzo a loro.
Viele Menschen kamen zum Glauben.
Molti si sono convertiti.
Aber der Herr verzog.
Però Gesù tardava.
Und jetzt geschah das, was der Jesus erzählt in dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen.
È successo quello che Gesù stesso ha raccontato nella parabola delle 10 vergini.
Alle 10 schliefen ein.
Tutti 10 addormentati.
Nicht nur die Törichten, auch die Klugen.
Non soltanto le stolte, ma anche i sapienti, tutti addormentati.
Und das ist auch wurde dann auch in der Kirchengeschichte deutlich.
E si è realizzato anche nella storia della Chiesa.
Das Wissen um die Wiederkunft des Herrn verblasste, verschwand.
La consapevolezza che Gesù torna, questa consapevolezza è scomparsa.
Und dann kommen wir schon zum dritten Teil.
E arrivo alla terza parte del
Ein
mio discorso.
Ein kurzer Überblick über die Kirchengeschichte.
una breve panoramica della storia della Chiesa
und auch über die Geschichte der Brüderversammlung.
E anche sulla storia delle chiese dei fratelli.
Nach der Zeit der Apostelgeschichte folgten Jahrhunderte voller Dunkelheit.
Dopo gli Atti degli Apostoli seguirono secoli di tenebre.
Und wir kennen alle die dunkle Zeit unter der Herrschaft der römisch-katholischen Kirche.
E tutti sappiamo del periodo buio sotto il dominio della Chiesa Cattolica.
Dem Christen oder den Angehörigen der christlichen Kirchen wurde verboten, die Bibel zu lesen.
Dove la Chiesa proibì ai credenti di leggere la Bibbia.
Es gab auch nur die Bibel in lateinischer Sprache.
Che la quale esistette soltanto in lingua latina.
Sie durften sie nicht lesen.
Non dovevano leggerla.
Und wir finden dann, wie die Kirchengeschichte sich genauso entwickelt, wie der Jesus das vorausgesagt hat, in diesem Gleichnis von dem bösen Knecht oder dem bösen Verwalter.
E troviamo che la Chiesa divenne qualcosa, come Gesù diceva nella parabola del cattivo servo.
Erinnert euch an die Worte des Herrn, wenn der böse Knecht sagt, mein Herr verzieht.
Il quale diceva, beh, il mio padrone tarda.
Fängt er an, die Knechte, seine Mitknechte zu schlagen.
Comincia a picchiare i servi, picchiare le serve.
Und zu essen, zu trinken,
a mangiare e a bere e a ubriacarsi, abbiamo
genau
letto.
Genau das kann man in der Kirchengeschichte studieren.
E proprio quello si trova nella storia della Chiesa.
Es kam dann sehr schnell die Lehre auf.
Velocemente apparve l'insegnamento, la dottrina.
Dass mit der konstantinischen Wende im 4. Jahrhundert das tausendjährige Reich begonnen hat.
Che con Costantino nel 4. secolo avesse cominciato il millennio.
Ein symbolisches Reich.
Un regno simbolico.
Wo dann die Kirche über die Welt herrscht.
Dove la Chiesa governa su tutto il mondo.
Und die Folge war in den nächsten Jahrhunderten.
E le conseguenze nei prossimi secoli era,
dass die wenigen treuen wiedergeborenen Christen in dieser Zeit,
che quei pochi veri credenti nati di nuovo in quel periodo,
sie wurden geschlagen, sie wurden verfolgt,
furono picchiati, furono perseguitati.
Wir denken hier in Italien an die Valdendra.
Ci ricordiamo in Italia i Valdensi, Valdesi. Girolamo Savonarola.
Wir denken an die Inquisition.
All'Inquisizione.
Und auf der anderen Seite, man isst und trinkt und berauscht sich.
E dall'altro lato ci si mangia, si beve e ci si ubriaca.
Der ungeheure Reichtum des Vatikan.
La tremenda ricchezza del Vaticano.
Und die Macht, die dieses System jahrhundertelang hatte.
E il potere che questo sistema usava per secoli.
Ein Beispiel aus Deutschland.
Un esempio dalla Germania.
Vor wenigen Jahren wurde bekannt.
Alcuni anni fa si è venuto a sapere.
Dass ein Bischof in Deutschland.
Che un vescovo in Germania.
Sich eine Badewanne hat bauen lassen.
Si è fatto fare una vasca da bagno.
Eine Badewanne für 125.000 Euro.
Una sola vasca da bagno per 125.000 Euro.
Vergoldet.
Con oro.
Und das ist nur ein kleines Beispiel.
E questo è solo un piccolo esempio.
Wie die katholische Kirche wirklich Geld missbraucht hat.
Come la Chiesa Cattolica Romana ha abusato dei soldi.
Essen, trinken, berauschen.
Mangiare, bere, ubriacarsi.
Das ist ein Kennzeichen leider von diesem religiösen System.
Un segno di questo sistema religioso.
Aber nach ungefähr 1000 Jahren kam die Reformation.
Circa 1000 anni dopo è venuta la Riforma.
Und ich denke, wir kennen alle ein wenig die Geschichte von Luther.
Sappiamo qualche cosa, penso tutti, della storia di Lutero.
Wie der Römerbrief plötzlich entdeckt wurde.
Che ha scoperto l'Epistola ai Romani.
Die Rechtfertigung aus Glauben.
Che si è giustificati per fede.
Durch Gnade.
Per grazia.
Sola fide, sola grazia.
Solo fede, solo la grazia.
Sola scrittura.
Solo la scrittura.
Sola Christus.
Solo Cristo.
Die Bibel wurde übersetzt.
Ha tradotto la Bibbia.
Die wurde verbreitet.
Fu sparsa la Bibbia.
Aber.
Ma.
Die Wiederkunft Christi wurde damals nicht gelehrt.
Non fu insegnato l'imminente ritorno di Gesù.
Nur ganz wenige Christen haben sich mit dem prophetischen Wort beschäftigt.
Solo alcuni pochi credenti si sono occupati della parola profetica.
Und die große Menge auch der protestantischen Kirchen.
E purtroppo anche la gran quantità delle chiese protestanti
haben die sogenannte Bundestheologie vertreten.
Hanno preso la dottrina che la Chiesa è la continuazione del popolo di Israele.
Oder die Ersatztheologie.
O la teologia chiamata Ersatz.
Das bedeutet, dass Gott nur zwei Bünde geschlossen haben soll.
Che credono che Dio ha fatto solo due patti.
Einmal im Alten Testament mit Israel.
Uno con Israele nell'Antico Testamento.
Aber Israel hat dann Jesus gekreuzigt.
Ma Israele ha crocifisso Gesù.
Und dann hat Gott einen Bund mit der Gemeinde geschlossen.
Dio ha fatto un patto con la Chiesa.
Und deswegen hat das Volk Israel keine Zukunft.
E perciò il popolo di Israele non ha nessun futuro.
Und deswegen denkt man auch nicht an das tausendjährige Reich, so wie es in der Offenbarung geschrieben wird.
E non ci si pensa ad un millennio come è scritto nell'Apocalisse.
Sondern viele haben gelehrt,
ma molti invece hanno insegnato,
dass mit der Reformation der Satan gebunden wurde,
che è stata la riforma a legare Satana.
Und das war der Papst.
E che sarebbe il Papa.
Der wurde damals von den Reformatoren als Satan bezeichnet.
Che i riformatori hanno visto Satana nel Papa.
Und dass dann dieses symbolische tausendjährige Reich begonnen hat mit der Reformation.
Con la riforma avrebbe avuto inizio il millennio.
Und dann entstand folgendes Verständnis vom Reich Gottes.
E il regno di Dio fu capito così.
Und das wird auch teilweise heute auch in Freikirchen vertreten.
E a volte anche certe chiese libere oggi insegnano ancora la stessa cosa.
Dass die Kirche, dass die Gemeinde die Welt verändern muss.
Che la Chiesa avrebbe il compito di cambiare questo mondo.
Dass man transformieren muss das Evangelium in die Welt hinein.
Che si deve portare l'Evangelo nel mondo affinché il mondo cambi.
Oder inkarnieren muss.
O incarnare Gesù nel mondo.
Und dass das Evangelium die Kultur und die Politik durchdringen muss.
E che l'Evangelo dovrebbe penetrare la cultura, la politica e tutto.
Bis alle Welt christianisiert ist.
Finché tutta la popolazione sulla terra sono cristiani.
Und diese Auffassung wird heute in der Emerging Church Bewegung verwirklicht.
E questo viene realizzato nel movimento Emerging Church, cioè una chiesa che emerge.
Aber leider hat nicht das Christentum die Welt verändert.
Ma purtroppo non è vero. Non è stato la Chiesa a cambiare il mondo,
sondern leider hat die Welt die Gemeinde verändert.
Ma è stato il mondo a cambiare la Chiesa.
Und ich denke, das können wir heute überall
e credo che questo lo troviamo dappertutto.
Nun im 16. und 17. Jahrhundert gab es unter den Puritanern und auch im deutschen Pietismus schon einige Stimmen.
Nel secolo XVI, XVII, nel puritanismo, anche nel pietismo c'erano alcune voci.
Dass sie die Prophetie der Bibel studiert haben.
Che, perché avevano studiato le profezie nella Bibbia.
Und vereinzelt wurde auch dann schon bekannt gemacht, dass irgendwann der Jesus wiederkommen wird.
E hanno cominciato a scoprire e a predicare che Gesù sarebbe tornato.
Und dass auch irgendwann Israel sich bekehren wird.
E che anche Israele si convertirebbe ancora.
Aber das war damals sehr unscharf.
Ma non era molto a fuoco questo insegnamento.
Und ohne große Breitenwirkung.
E non aveva molte conseguenze nella massa.
Und dann haben wir im 19. Jahrhundert die Brüderbewegung.
E poi nel XIX secolo sorge il movimento delle chiese dei fratelli.
Dazu zählen wir uns ja auch.
Al quale noi ci contiamo.
Das begann etwa 1830 in England.
Circa 1830 in Inghilterra.
1850 in Deutschland.
1850 in Germania.
Und etwa 1870 in Italien.
E 1870 in Italia.
John Nelson Darby war, glaube ich, in Turin.
Nelson Darby è stato, credo, a Torino.
Und hat auch die Bibel in italienische Sprache übersetzt.
E ha tradotto anche la Bibbia in lingua italiana.
Und diese Bewegung entstand dadurch, dass man in England plötzlich in Hauskreisen die Bibel studiert hat.
E questo movimento è nato perché in riunione nelle case si studiava la Bibbia.
Und zwar kamen dazu Pastoren aus allen möglichen Kirchen.
E pastori di tante chiese diverse si ritrovavano insieme.
Es waren oft Akademiker.
Spesso gente con titoli accademici.
Oder auch Adlige, also reiche Leute.
O dei nobili, gente benestante.
Man hat die Wohnzimmer geöffnet für alle Gläubigen.
Dei salotti si sono aperti per credenti di tutte le denominazioni.
Man hat zuerst eine Tasse Tee getrunken.
Prima bevendo una tazza di Tee.
Dann hat der Hausvater eine Glocke geschellt.
E il padrone di casa suonava una piccola campana.
Und dann hat man die Bibel studiert.
E poi si è studiato la Bibbia.
Und das Hauptthema war, der Herr kommt wieder.
L'argomento principale che si studiava, Gesù torna.
Und man hat das prophetische Wort studiert.
E si è studiato tutta la parola profetica.
Mit ganz großem Interesse.
Con grande interesse.
Und das Bewusstsein entstand, der Herr kommt bald.
E la consapevolezza che il ritorno di Gesù è imminente era sveglio.
Und in den folgenden Jahren erschien eine Menge Bücher über Prophetie.
E pubblicavano tanti diverse libri sulle profezie.
Neue Lieder wurden getextet und komponiert über die Wiederkunft des Herrn.
Tanti nuovi canti sono stati composti che parlavano del ritorno di Gesù.
Man bekam eine neue Sicht von der Gemeinde.
Vedevano la Chiesa sotto una luce nuova,
als Leib Christi, als
come
Braut.
Corpo di Gesù, come sposa di Gesù.
Und die Folge war, dass allein in England tausende von Brüdergemeinden entstanden.
E che soltanto in Inghilterra sono sorti migliaia di chiese di fratelli.
Teilweise mit bis zu 1000 Geschwistern in einer Versammlung.
Alcune di queste chiese avevano fino a 1000 credenti.
Man entdeckte, wie wichtig das Brotbrechen ist am Sonntag.
Si è scoperto l'importanza della Santa Cena.
Die Anbetung Gottes.
L'adorazione che sale verso Dio.
Das allgemeine Priestertum.
E il sacerdozio universale.
Und unsere himmlische Berufung.
E la nostra chiamata di andare in cielo.
Und mit welcher Konsequenz?
Con quale conseguenze?
Genau wie in der Apostelgeschichte.
Come negli Atti.
Man gab sein Geld, sein Haus, sein Vermögen hin.
I credenti regalavano i soldi, regalavano, vendevano le case, davano i loro soldi per il Signore.
Die Dinge wurden unwichtig.
Le cose materiali perdevano la loro importanza.
Der Blick ging nach oben zum Himmel.
Perché lo sguardo fu rivolto verso l'alto.
Und man hatte nur noch den Wunsch für den Herrn da zu sein.
E c'era soltanto il desiderio di vivere per il Signore.
Das Evangelium zu verbreiten.
Di spargere l'Evangelo.
Eine wunderbare Zeit.
Un tempo bellissimo.
Und in England waren es vor allem die Brüder John Nelson Darby.
E in Inghilterra specialmente i fratelli John Nelson Darby.
Bellett.
Groves.
Chapman. Und Georg Müller, den wir sicherlich alle kennen.
E Giorgio Müller, che conoscete, penso.
Und diese Brüder haben damals gesagt, Geld ist nur von Wert, weil man es verschenken kann.
E dicevano, insegnavano, i soldi sono solo di valore perché è una cosa che si può donare.
Nun, sie haben nicht alle ihre wunderschönen Villen verkauft oder verschenkt.
Non tutti hanno regalato le loro bellissime case, ville, poderi.
Aber sie haben das geteilt mit armen Leuten.
Ma l'hanno condiviso comunque con gente povera.
Eine wunderbare Zeit der Bruderliebe entstand.
Un tempo meraviglioso dell'amor fraterno è sorto.
Und es gibt eine nette Geschichte von John Nelson Darby. Er ist einer der Väter der Brüderbewegung.
E c'è una bella storiella di John Nelson Darby, che è uno dei padri del movimento delle chiese dei
fratelli. Er war ein sehr gebildeter Mann. Er war zunächst Pastor.
Molto istruito. Era prima un pastore.
Der anglikanischen Kirche.
Nella chiesa anglicana.
Bis er zum Glauben kam.
Fino alla sua conversione.
Er blieb dann noch Pastor.
Rimase un po' pastore in questa chiesa.
Aber mit der Zeit hat er sich dann von der anglikanischen Kirche getrennt.
Ma pian piano si è allontanato dalla chiesa anglicana.
Er hat auf eine Ehe verzichtet, obwohl er verliebt war in eine adelige Schwester.
Ha rinunciato al matrimonio, benché era innamorato di una sorella nobile.
Er hat in freiwilliger Armut gelebt.
Ha vissuto in volontaria povertà.
Und von ihm gibt es eine nette Anekdote.
E c'è un aneddoto carino su di lui.
Dieser David hat sehr die Bibel studiert.
È un uomo che ha studiato molto la Bibbia.
Er war eines Tages auf seinem Pferd unterwegs zu irgendeiner Versammlung.
Un giorno era in cavallo per arrivare a una riunione.
In seinen Gedanken war er beim Herrn.
E nei suoi pensieri era vicino al Signore.
Plötzlich kommt ein Räuber hinter einem Busch hervor.
E da un cespuglio appare un ladro.
Zeigt ihm die Pistole.
Gli mostra la pistola.
David muss anhalten.
Fermati.
Der Räuber ruft.
E il ladro dice:
Gesser oder dein Leben.
O la vita o mi dai i soldi tuoi.
Dann hat David einen Augenblick nachgedacht.
E David si è messo a riflettere un attimo.
Hat diesem Räuber gesagt.
E gli ha detto:
Geld habe ich keins.
Non ho soldi.
Kann ich dir nicht geben.
Non posso dar, non ho niente da darti.
Und mein Leben ist verborgen mit Christus in Gott.
E la mia vita è nascosta con Dio.
Das kriegst du nicht.
Non lo puoi avere.
Was sollte der Räuber da machen?
Cosa doveva fare il ladro?
Er hat gedacht, der Mann ist verrückt.
E pensava, ma quello è matto.
Und hat ihm nichts getan.
E non gli ha fatto niente.
Und das war ein schöner Ausdruck von dem, was diese Brüder damals bewegt hat.
E questo dimostra in modo carino quello che quei fratelli a quei tempi vivevano.
Geld haben wir nicht.
Soldi non ce ne sono.
Und mein Leben ist verborgen mit Christus.
E la
Gott,
mia vita
kann uns keiner nehmen.
È nascosta con Cristo in Dio, nessuno me la può togliere.
Aber der Herr verzog.
Eppure Gesù tardava ancora.
Und diese anfängliche Begeisterung erkaltete.
Questo entusiasmo iniziale si raffreddò pian piano.
Die Freude und Hingabe ließ nach.
La consacrazione venne meno.
Die Bruderliebe der Brüdergemeinden ließ nach.
L'amor fraterno si raffreddava pian piano.
Und genau dasselbe, was wir gelesen haben, Lukas 12, man fing an, sich zu schlagen, essen, trinken und brauchen.
La stessa cosa che abbiamo letto in Luca 12, anche nelle chiese di fratelli, a picchiarsi, a litigare, a mangiare bene, a bere bene, a ubriacarsi.
Und schon 20 Jahre nach diesem wunderbaren Anfang.
E già 20 anni dopo questo bellissimo inizio.
Gab es die ersten Trennungen unter den Brüdern.
Le prime spaccature fra i fratelli.
Wegen geringfügiger Lehrunterschiede.
Per minime differenze nell'insegnamento.
Und man fing dann an zu essen und zu trinken.
E si sono messi a mangiare e a bere.
Und es entstand wieder eine irdische Gesinnung, Häuser, Wohlstand, Reichtum.
Ritornò un atteggiamento mondano, ricchezze, case, poteri, eccetera.
Man sang noch die alten Lieder.
Si cantavano ancora i canti che Gesù ritorna.
Aber das Leben in der Fremdlingschaft hat man aufgegeben.
Ma non si viveva più da pellegrini, da stranieri.
Es gibt ein interessantes Sprichwort.
C'è un proverbio interessante.
Die erste Generation von Christen hat die Wahrheit in ihrem Herzen.
La prima generazione di cristiani ha la verità nel cuore.
Die zweite Generation hat die Wahrheit im Kopf.
La seconda generazione c'ha la verità in testa.
Die dritte Generation hat die Wahrheit Gottes im Bücherschrank.
La terza generazione c'ha la verità nello scaffale.
Und die vierte Generation sagt, was ist Wahrheit?
E la quarta generazione dice: che cos'è verità?
Das kann man in der Kirchengeschichte und leider auch in der Geschichte der Brüderversammlungen sehr deutlich.
E questo si può vedere chiaramente sehen. Nella storia della Chiesa, ma anche nella storia del movimento dei fratelli.
So, darf ich noch 5 Minuten machen?
Posso fare ancora 5 minuti?
Dann kamen die beiden Weltkriege.
Arrivano le due guerre mondiali.
Besonders Deutschland, England war davon betroffen.
Colpirono specialmente l'Inghilterra e la Germania.
1945 eine große Not und Armut in Deutschland.
Nel 1945, fine della guerra, una grande povertà, grande miseria in Europa.
Auf einmal neues Interesse an ewigen Dingen.
Tutta una volta un nuovo interesse in cose eterne.
Die Kirchen und auch die Versammlungsräume wurden wieder voll.
Le chiese e le sale dei credenti si riempivano di nuovo.
Der Herr kommt wieder.
Gesù ritorna.
Neue Lieder.
Nuovi canti.
Neue Bücher zum Thema Prophetie, Israel und Gemeinde.
Nuovi libri sulle tematiche Gesù torna, sulla Chiesa, la vita della Chiesa.
Großevangelisationen.
Grande evangelizzazioni.
Viele Endzeitthemen.
Molte tematiche degli ultimi tempi.
Konferenzen zur Prophetie.
Conferenze sulle tematiche profetiche.
Und als ich 10 Jahre alt war, da war das Thema immer in allen Versammlungsstunden, der Herr kommt bald wieder.
E quando avevo 10 anni, in tutte le riunioni si diceva, Gesù ritorna fra poco.
Und das hat mich so geprägt.
E mi ha talmente improntato.
Als ich dann einmal des Nachts um 11 Uhr wach wurde.
Quando una notte mi svegliai alle 11 di sera.
Als 8 oder 10-jähriger Junge.
Avendo 8 o 10 anni.
War alles still im Haus.
C'era un gran silenzio in casa.
Dann schlich ich mich in das Schlafzimmer meiner Eltern.
E piano piano vado nella stanza a letto dei miei genitori.
Sie waren weg.
Non c'era nessuno.
Was war geschehen?
Che è successo?
Der Herr ist wieder gekommen.
Gesù è tornato.
Und ich bleibe zurück.
E io resto qua.
Und dann habe ich geweint und
e ho pianto e ho gridato a Dio.
Herr, rette mich.
Salvami, Signore.
Ich hab geweint, wer weiß wie.
Quanto ho pianto.
Auf einmal rappelt's an der Tür.
E sento un rumore alla porta.
Die Eltern kommen von einem Besuch zurück.
E i genitori tornano da una visita che hanno fatta.
Und alles war wieder gut.
E tutto si è calmato.
Das waren keine bleibenden Eindrücke.
Non erano impressioni rimanenti che restavano.
Wahrscheinlich hast du auch etwas Ähnliches als Kind erlebt.
Chissà, qualcuno di voi ha fatto un'esperienza simile da bambino.
Das hat mein Leben nicht verändert.
Questo non ha cambiato la mia vita.
Aber dann auch wieder nach 30 Jahren.
Eppure dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo circa 30 anni.
Wieder dasselbe.
La stessa cosa.
Schläge.
Che ci si picchia fra credenti,
Zank und Streit,
litigi fra credenti,
Machtkämpfe unter Brüdern,
lotte per chi ha più potere nella chiesa fra i fratelli,
viele unnötige Trennungen,
molte spaccature inutili,
Ausschlüsse,
messe fuori comunioni,
und auf der anderen Seite essen, trinken und
e dall'altro lato mangiare bene, bere bene
die
e ubriacarsi.
Dinge
le cose terrene divennero più importanti di nuovo delle cose spirituali.
Luca 12, sie haben sich sogar berauscht.
Luca 12 dice si mise ad ubriacarsi.
Und das macht unnüchtern.
E questo toglie la sobrietà.
Man verliert die Kontrolle.
Perde l'autocontrollo.
Und man schätzt Gefahren falsch ein.
E quando si è ubriaco non si calcola bene i pericoli.
Man interessiert sich plötzlich für die Angebote der Welt.
Le offerte del mondo sono molto interessanti, tutti di un colpo.
Man liebt plötzlich Dinge, die man bei der Bekehrung verachtet und von sich gestoßen
hat. E si, si comincia ad amare cose che nel momento della conversione si sono respinte, si sono disprezzate. Si
und genau dasselbe, was wir in 2. Mose 32 gelesen haben.
E proprio quello che abbiamo letto in Esodo 32.
Man redet auch unter Christen verächtlich von unserem Herrn.
Anche fra credenti si parla in modo spregevole del Signore.
Erinnert ihr euch an die Sprache des Volkes?
Vi ricordate la lingua del popolo?
Dieser Mose, der Mann da.
Quel Mosè, quello là.
Der uns aus Ägypten geführt hat.
L'uomo che ci ha portati uscire dal paese d'Egitto.
Wir wissen nicht, was mit ihm geschehen
non
ist.
Sappiamo che fine abbia fatto.
Und das hören wir heute leider auch in evangelikalen Gemeinden.
E purtroppo questo modo di parlare si sente oggi in chiese dei fratelli.
Was bedeutet uns der Name unseres Herrn Jesus?
Cosa significa per noi, quanto valore ha il nome del Signor Gesù?
Sein Name, der über jeden Namen ist.
Quel nome che è al di sopra di tutti gli altri nomi.
Im Vater unser geheiligt werde dein Name.
E nel Padre nostro diciamo sia santificato il tuo nome.
Man redet heute immer nur noch von dem Jesus.
Oggi si parla solo Gesù.
Nicht mehr Herr Jesus.
Non Signor Gesù.
Und Jesus ist die Bezeichnung des Herrn in den Evangelien als Mensch.
Gesù è il titolo del nostro Signore nei Vangeli come uomo.
Aber nach seiner Auferstehung, Himmelfahrt, wird in der Apostelgeschichte, in Briefen immer Herr Jesus
ma
genannt.
Dopo la sua risurrezione, negli Atti degli Apostoli, viene chiamato sempre Signore, il Signor Gesù.
Oder Jesus Christus.
O Gesù Cristo.
Oder Christus Jesus.
O Cristo Gesù.
Aber leider heute in vielen Gemeinden und Versammlungen.
Ma purtroppo oggi in molti radunamenti, in molte chiese.
Wird der Jesus als Jesus bezeichnet, wie ein Kumpel, wie ein.
Chiamano.
Ein weit entfernter
Gesù,
Freund.
Come un amico, come un compagno così, Gesù.
Und man unterschlägt die Herrschaft Jesu über unser Leben.
E si toglie l'autorità di Gesù su di noi, sulla nostra vita.
Auch heute entstehen wieder viele neue Lieder.
Anche oggi sorgono tanti nuovi canti.
Oft sehr oberflächlich.
Molti canti superficiali.
Wenig geistliche Tiefe.
Poca profondità nei canti.
Kaum biblische Lehre.
Pochissimo o nessun insegnamento biblico nei canti.
Jesus wird als König besungen.
Gesù viene cantato come nostro re.
Man benutzt das Wort Anbetung und versteht gar nicht mehr, was Anbetung ist.
Si usa la parola ti adoro senza capire che cos'è adorazione.
Und die Folge?
E le conseguenze?
In England, wo damals tausende von Versammlungen waren.
In Inghilterra, dove allora c'erano migliaia di assemblee.
Heute nur noch ganz wenige.
Oggi sono rimasti pochissime.
Fast nur noch alte Geschwister.
Soltanto persone vecchie.
Manchmal nur 10 Geschwister in einem Versammlungslokal, wo 300, 400 reinpassen.
A volte 10 credenti in sala dove ci sono 300 sedie, 400 sedie.
Die jungen Leute gehen entweder in die Welt oder in charismatische Gemeinden.
I giovani vanno nel mondo o nelle chiese charismatiche.
Verbrannte Erde, sagt man.
Terra bruciata.
Kaum Bekehrungen.
Quasi mai una conversione.
In Deutschland viele Trennungen in den letzten Jahrzehnten.
In Germania molte spaccature nelle ultime 10 anni.
4 große Gruppen von Brüderversammlungen.
Abbiamo in Germania 4 gruppi di chiese dei fratelli.
Manche sterben aus.
Alcuni si estinguono.
Keine Jugend.
Non ci sono giovani.
Andere wachsen.
Altri crescono.
Gott sei Dank.
Grazie a Dio.
In den letzten Jahren eine Erweckung unter jungen Leuten.
Negli ultimi anni un risveglio fra giovani,
dass man sich zum Gebet trifft,
che si incontrano per pregare insieme,
und wo junge Brüder und Schwestern oft bis morgens 3-4 Uhr im Gebet sind,
e dove dei giovani fratelli e sorelle si mettono a pregare fino alle 3 del mattino, fino alle 4 del mattino per un risveglio,
wo man wieder neu anfangen zu evangelisieren,
dove cominciano nuovamente ad evangelizzare,
auf eine ganz neue Art und Weise,
in un modo nuovo.
Gott sei Dank entstehen ganz junge neue Gemeinden.
Grazie a Dio sorgono nuove recenti chiese, giovani.
Oft durch zum Glauben gekommene Drogensüchtige, Kriminelle und so weiter.
A volte per mezzo di drogati che si convertono, gente che esce dalla galera che si convertono.
Meist junge Geschwister im Alter von 20 bis 40 Jahren.
Spesso persone giovani fra 20 e 40 anni.
Und das macht Hoffnung, gerade in Deutschland.
Questo in Germania ci dà una speranza.
Und ich bin dankbar, dass ich das ein wenig miterleben darf.
E sono molto riconoscente al Signore che posso sapere qualche cosa su questo.
Jede Generation von Christen braucht eine Erweckung.
Ogni generazione di cristiani ha bisogno di un risveglio.
Vor einer Gemeinde, vor einer Versammlung in den USA.
Davanti ad un'assemblea negli Stati Uniti.
Hatte in der Nacht irgendeiner ein Schild vor die Eingangstür gestellt.
Qualcuno durante la notte ha messo una targa davanti all'entrata.
Und darauf stand nur ein Satz.
E c'era solo una frase.
Hier wird entweder eine Erweckung geschehen.
O qui avverrà un risveglio.
Oder eine Beerdigung.
O un funerale.
Vielleicht wäre es nicht falsch, wenn wir diese Plakat unsichtbar auch in unseren Herzen oder auf unserem Herzen tragen
Forse
würden.
Non sarebbe tanto sbagliato portare questa targa anche sul nostro cuore, o funerale o risveglio.
Auch in dieser Gemeinde hier.
Anche qui in questa chiesa.
Entweder eine Erweckung
o risveglio
oder irgendwann eine endgültige Beerdigung.
O un funerale finale.
Und dafür sollten wir beten.
E per questo dovremmo pregare.
Jetzt habe ich 10 Minuten überzogen.
Ho preso 10 minuti in più.
Ich bitte um Vergebung.
Chiedo di perdonarmi.
Und morgen wollen wir dann fortsetzen.
E domani faremo il seguito.
Grazie.
Lo chiedo a un paio di fratelli di concludere questo incontro.